Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag. Nein, wir stimmen jetzt nicht ab. Ich warte das mal kurz ab.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 183. bis 186. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 10. bis 13. September 2024. Und wir stellen fest, der Warntag ist in diesem Jahr wohl ganz gut gelaufen. Wie immer gilt, ich bin keine Journalistin, ich bin keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und was die da den ganzen Tag so machen. Und an dem, was ich da so herausfinde, lasse ich euch gerne teilhaben. Ab sofort, dank eurer Unterstützung in höherer Frequenz. Es wird jetzt nach jeder Sitzungswoche auch eine Parlamentsrevue geben. Das freut mich sehr. Dann muss ich nicht immer ganz so viele Themen hinten runterfallen lassen. Das wäre in dieser Woche eh nicht nötig gewesen, denn es war Haushaltswoche und da geht es wirklich eigentlich fast nur um den Haushalt. Bevor wir da aber einsteigen, habe ich noch ein bisschen Hausmeisterei und möchte als erstes ein Feature-Update im Bundestagszusammenfasser verkünden. Bei ausgewählten Gesetzen findet ihr jetzt auch Kurzzusammenfassungen der Stellungnahmen aus der Verbändebeteiligung. Kurz für alle, denen das nichts sagt. Typischerweise läuft es so, als ersten Schritt in einem Gesetzgebungsprozess gibt es erstmal einen Referentenentwurf. Dieser Referentenentwurf wird an verschiedene Interessensgruppen, Verbände, aber auch an die Länder, die Kommunen und alle, die irgendwie damit zu tun haben, versendet. Die können dann dazu eine Stellungnahme abgeben. Diese Stellungnahmen sind, finde ich, immer ein sehr guter Einstieg in das Thema und geben auch einen ganz guten Überblick darüber, worum geht's eigentlich, was sind auch so die Kritikpunkte aus der Perspektive der verschiedenen Gruppen. Das finde ich immer sehr hilfreich, um erstmal rauszufinden, welche Punkte man sich nochmal genauer angucken könnte. Problem dabei ist meistens, dass es sehr viel Text und es ist natürlich auch in Fachsprache geschrieben. Und deswegen habe ich jetzt in den Bundestagszusammenfasser noch Kurzzusammenfassungen eingebaut. Nicht für alle Gesetze, wie gesagt, aber für, ich sag mal, relevante Gesetze, wichtige Gesetze, die auch in der öffentlichen Diskussion eine größere Rolle spielen. Und da wird es jetzt auch kurze Zusammenfassungen, also wirklich ganz kurz nur einen Absatz dieser Stellungnahmen geben. Zusätzlich gibt's noch ein prägnantes Zitat, das so den Tenor der Stellungnahme ganz gut wiedergibt. Und ihr könnt auch eine Tendenz sehen, ist es eher ablehnend, ist es eher zustimmt und noch so ein paar ergänzende Informationen. Das findet ihr jetzt auf der Detailseite von, wie gesagt, wichtigen oder relevanten Gesetzen. Für alle Gesetze funktioniert das nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da jemals hinkomme, weil ich leider immer erstmal die Linkliste zu den Stellungnahmen-PDFs aufbereiten muss, teilweise bereinigen muss, teilweise noch Dinge damit machen muss, bevor ich das an den Zusammenfasser schicken kann. Das schaffe ich nicht für jedes Gesetz, weil manchmal werden die auch gar nicht gesammelt zur Verfügung gestellt, sondern dann muss man sich die von den Verbändeseiten erstmal zusammensuchen. Das macht die Sache dann auch nicht einfacher, aber wenn es sie irgendwie gibt und das Gesetz eine gewisse Relevanz hat, dann wird es die ab sofort geben. Und wenn du jetzt sagst, hier, ich hätte total gerne die Stellungnahmen von diesem Gesetz zusammengefasst, dann schreib mir gerne E-Mail, schreib mir auf Mastodon, Instagram, Blue Sky, LinkedIn, was auch immer. Ich nehme die gerne mit rein, ist gar kein Problem. Der DJ nimmt Wünsche entgegen. So, das war das. Und dann muss ich noch ein paar Sachen korrigieren und ergänzen zur ersten Parlaments-Preview von vor 2 Wochen. Die ist ganz schlecht gealtert, die Folge. Ganz schlecht gealtert. Die war schon nicht mehr aktuell, als ich sie veröffentlicht hatte. Das ist ganz furchtbar. Als ich so beim Bearbeiten dieser Folge war, gab es nämlich diese Pressekonferenz der Bundesregierung, auf der das geplante Sicherheitspaket vorgestellt wurde. Die Anführungszeichen konnte man hoffentlich hören. Damit war dann der Sachstand zum Thema Waffengesetz und BKA-Gesetz schon wieder veraltet. Darauf komme ich nachher nochmal zurück, denn da gab es schon ein paar Gesetzentwürfe, über die wir leider dringend sprechen müssen. Zweite Ergänzung zum Thema Sprengstoffgesetz und Geldautomatensprengung. Ich habe doch jemanden gefunden, der gerne diese Quellen-TKÜ, also den Staatstrojaner für Sprengstoffdelikte, einsetzen möchte, nämlich der Bund der deutschen Kriminalbeamten. Die haben auch noch am selben Tag, als ich am Aufzeichnen war, eine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf veröffentlicht, in der sie genau das als dringend geboten bezeichnet haben und auch komplett ignoriert haben, dass die Fallzahlen schon jetzt deutlich gesunken sind. Aber auch diese Stellungnahme hat mich leider erst erreicht, als ich die Folge schon veröffentlicht hatte. Also meine Feststellung, dass niemand diese Änderung haben wollte, war dann leider nicht mehr korrekt. Aber so ist es manchmal. Kleine Vorwarnung auch an alle, die sich schon auf den versprochenen Christian Lindner-Rant freuen. Ich musste ihn aus gegebenem Anlass durch einen Friedrich-Merz-Rant ersetzen. Aber dazu komme ich später.
Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 1a und 1b sowie 2 und 3. Erste Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Entwürfe eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025, eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025 sowie eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024.
Es war Haushaltswoche. Ich weiß. Das ist auf der Liste der spannenden Themen nicht besonders weit oben, aber da müssen wir halt durch. Die Haushaltsplanung ist nun mal die Kernaufgabe des Bundestags, das Königsrecht des Parlaments, wie es so schön heißt, wobei ich den Begriff eigentlich total unsinnig finde, aber egal. Jedenfalls legen die Abgeordneten auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass der Bundestag der Haushaltsgesetzgeber ist. Und gerade dieser Haushalt ist ja nochmal besonders wichtig, denn das ist natürlich der letzte Haushalt der aktuellen Bundesregierung. Also ich denke, wir können davon ausgehen, dass diese Koalition keine zweite Legislaturperiode macht. Das ist jetzt, glaube ich, keine wilde Spekulation, das können wir einfach mal so annehmen. Also das ist der letzte Haushalt dieser Bundesregierung, der Fortschrittskoalition. Und das bedeutet natürlich, alle Vorhaben, die im Koalitionsvertrag drin standen und irgendwie Geld kosten und die in diesem Haushalt nicht eingeplant sind, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Das heißt, da lohnt es sich, mal hinzuschauen, welche das denn wohl sein könnten. Ich möchte aber auch mal hinschauen, welche denn noch kommen werden, also welche Vorhaben tatsächlich eingeplant wurden. Und dann müssen wir, glaube ich, leider auch noch mal ein bisschen über die ganze Entstehungsgeschichte sprechen. Und damit steigen wir einfach mal ein.
Man darf sagen, das war kein Selbstläufer.
Vielleicht sollte ich kurz erstmal den normalen Ablauf erklären, dann sieht man auch ganz gut, warum dieser Haushalt doch etwas ungewöhnlich ist. Typischerweise läuft es so, dass sich kurz vor der Sommerpause die Bundesregierung auf einen Haushaltsplan einigt. Und so ein Haushaltsplan ist halt schon alleine mal 3.500 Seiten und dazu gibt es dann gerne auch nochmal das ein oder andere Begleitgesetz. Deswegen wird das vor der Sommerpause beschlossen und schon mal dem Bundestag zur Verfügung gestellt. Dann können die Abgeordneten das alles über die Sommerpause durcharbeiten. In der ersten Woche nach der Sommerpause ist dann die erste Runde der Haushaltsdebatte, dann geht es in die Ausschüsse. Irgendwann gibt es dann eine große Bereinigungssitzung und dann so November-ish ist dann die zweite Runde und der Haushalt wird beschlossen. Diese Erarbeitung des ersten Entwurfs des Haushaltsplans, also dieses 3.500 Seiten Dokument mit den ganzen einzelnen Positionen, das machen normalerweise nicht der Bundeskanzler und zwei Bundesminister persönlich. Das passiert eher auf der Arbeitsebene. Dass da drei Kabinettsmitglieder an einem Tisch sitzen und tagelang über einzelne Haushaltstitel diskutieren, das passiert jetzt eher nicht. Was auch nicht passiert, ist, dass der Fraktionschef der Regierungspartei den Bundeskanzler auffordern muss, doch jetzt bitte endlich mal diesen Haushaltsplan vorzulegen. Das ist auch nicht der Regelfall. Jedenfalls hat dieser angepeilte Termin kurz vor der parlamentarischen Sommerpause nicht geklappt und von da an folgte das dann auch dem Muster, das wir ja schon kennen. Den Film haben wir nun auch schon öfter gesehen. Es gibt diesen Konflikt, der wird dann erstmal wochenlang irgendwie über die Presse gespielt. Es gibt Hickhack und hin und her und jeden Tag steht in der Zeitung, zerbricht jetzt die Koalition. Und dann irgendwann gibt es diese eine große Sitzung, die dauert dann irgendwie mehrere Tage, 60 Stunden, 80 Stunden, was auch immer. Es wird auch nicht geschlafen. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt in dieser Erzählung. Und dann kommen sie aber irgendwann aus dieser Höhle wieder raus und dann gibt es diese große Pressekonferenz und juhu, wir haben uns geeinigt. Der Unterschied ist, diesmal war der Konflikt ausnahmsweise nicht zwischen Christian Lindner und Robert Habeck, sondern zwischen Christian Lindner und Olaf Scholz. Olaf Scholz hat nämlich in seiner Zeit als Finanzminister in der vorherigen Bundesregierung ein paar coole Tricks gelernt, wie man die Schuldenbremse einhält, ohne die Schuldenbremse einzuhalten. Und die wollte er in diesem Haushalt auch wieder einbauen. Christian Lindner war da aber skeptisch.
Was die globale Minderausgabe angeht, 8 Milliarden Euro planen wir, hatten wir auch. Das ist die in den letzten Jahren übliche Veranschlagung von Haushaltsresten aus dem Vollzug. Insofern keine Veränderung zum Status quo. Allerdings haben wir jetzt speziell für die noch anstehende Zeit bis zur Zuleitung des Haushaltes an den Deutschen Bundestag eine Aufgabe. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, die jetzt höhere globale Minderausgabe, die wir jetzt mit 16 Milliarden Euro kalkulieren, auf die üblichen 8 Milliarden zu reduzieren. Und dazu kommen unterschiedliche Maßnahmen in Frage, die aber ergebnisorientiert auf ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit und ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Dazu gehört das Ersetzen von Zuschüssen an die Bahn durch besonders attraktive Darlehen als finanzielle Transaktion. Dazu gehört die Vereinnahmung von Überschussliquidität bei der KfW aus der Gaspreisbremse. Aber all das muss präzise verfassungsrechtlich geklärt werden und auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden, so wie andere Maßnahmen in dem Zusammenhang auch. Und da nehmen wir uns die dafür erforderliche Zeit, suchen auch das Gespräch mit unabhängigen Expertinnen und Experten, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Also man kann jetzt noch nicht exakt sagen, wie die weiteren 8 Milliarden Euro dargestellt werden. Das braucht noch ein bisschen.
Ich formuliere es noch mal ein bisschen anders, ein bisschen verständlicher. Es gab halt noch nach der Einigung so ein Loch von ungefähr 16 Milliarden Euro. Manche behaupten auch, es wäre deutlich mehr, aber bleiben wir jetzt mal eben bei den 16. Um diese 16 auf 8 zu reduzieren, gab es im Grunde drei Ideen. Die ersten beiden waren eigentlich Spielarten der gleichen Idee. Es ging darum, sowohl der Deutschen Bahn als auch der Autobahn GmbH die Gelder für Investitionen nicht in Form von Zuschüssen zu geben, wie es sonst so der Fall gewesen wäre, sondern in Form von Darlehen. Das wäre dann eine sogenannte finanzielle Transaktion und würde nicht unter die Schuldenbremse fallen. Die andere Idee ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Wir denken zurück in die Zeit der Gaspreisbremse. Für diese Gaspreisbremse hat der Bund Schulden gemacht und das Geld in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds getan. Über diesen lag es dann bei der KfW rum, wurde von der KfW verwaltet und es sind ein bisschen Zinsen aufgelaufen in der Zeit. Jetzt wurde das Geld für die Gaspreisbremse nicht komplett gebraucht und diese Zinsen, die da aufgelaufen sind, die sollen jetzt in den Bundeshaushalt eingebucht werden. Das hat natürlich bei allen sofort Erinnerung geweckt an diese ganze Geschichte mit den umgebuchten Krediten damals aus dem Nachtragshaushalt 21. Das war ja letztes Jahr vom Verfassungsgericht wieder gekippt worden. Aber die Logik ist jetzt natürlich, nein, das ist was vollkommen anderes, denn wir reden ja nicht von Kreditermächtigung, wir reden ja von den Zinsen. Ich kann aber schon verstehen, dass Christian Lindner hier ein bisschen vorsichtig war und da gar keinen Bock drauf hatte, dass ihm das wieder um die Ohren fliegt. Da muss ich ihn tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen. So, was passierte also? Es wurden zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Einmal beim Wissenschaftlichen Beirat im Finanzministerium, also in-house sozusagen. Und dann nochmal zusätzlich bei einem externen Verfassungsrechtler namens Johannes Hellermann, Professor für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld. Die beiden Gutachten haben sich jetzt auch nicht grundsätzlich unterschieden, hatten so gewisse Nuancen, aber im Wesentlichen haben beide gesagt, so ja, also das mit den Darlehen an die Deutsche Bank, das könnte man unter bestimmten Voraussetzungen eventuell so machen. Die Darlehen an die Autobahn GmbH sind schwierig, weil die Autobahn GmbH halt keine eigenen Einnahmen hat. Das ginge quasi nur, wenn die halt die Einnahmen aus der Lkw-Maut bekommen würde. Dann hätte sie Einnahmen und dann wäre das eventuell okay. Die Sache mit den Zinsen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Da diese Kredite nun mal unter Aussetzung der Schuldenbremse aufgenommen wurden, müssten auch die Zinsen zur Tilgung dieser Schulden eingesetzt werden. Die einfach in den Haushalt einzubuchen, ist, laut beiden Gutachten, wahrscheinlich nicht verfassungsgemäß. Und das war dann der Auftakt für den dritten Akt unseres beliebten Stückes. Denn auch das kennen wir aus vorherigen Aufführungen. Christian Lindner hat da nicht einfach den Hörer in die Hand genommen und gesagt, hier Olaf, der Hellermann hat gesagt, das geht so nicht. Oder vielleicht hat er das sogar getan, aber ihm hat die Antwort nicht gefallen. Wir werden es nie erfahren. Ein paar Tage später aber sitzt Christian Lindner wieder mal in einer Talkshow und sagt, ja, hier, also das mit der Einigung von letzter Woche, ne? Können wir doch nicht machen. Aber auch hier, kleiner Plottwist. So ganz Unrecht hat er diesmal nicht. Auch das kommt vor. Natürlich bieten solche Gutachten immer einen gewissen Interpretationsspielraum. Aber zumindest bei dieser Zinsgeschichte konnte ich jetzt beim besten Willen nicht herauslesen, dass das irgendwie möglich wäre. Aber macht euch da gerne ein eigenes Bild. Beide Gutachten findet ihr in den Shownotes verlinkt. Die sind natürlich sehr, sehr fachlich geschrieben, das ist ja klar. Aber ich fand das Fazit in beiden noch einigermaßen verständlich. Was man Christian Lindner hier aber auf jeden Fall auch vorwerfen kann, ist, dass das auch diesmal wieder über eine Talkshow über die Medien gespielt wurde und dann ging es wieder tagelang hin und her. Irgendwann meldete sich Olaf Scholz aus dem Urlaub und sagte, doch, das geht, das machen wir jetzt so. Also das war schon wieder alles ein ganz, ganz trauriges Schauspiel. So, und worauf hat man sich jetzt geeinigt? Das mit der Autobahn GmbH machen wir nicht. Die anderen beiden Sachen machen wir schon. Aus der Abwicklung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds werden 2,9 Milliarden als Einnahme eingebucht. Die Zuschüsse an die Bahn werden in Darlehen umgewandelt und gleichzeitig wird noch das Eigenkapital aufgestockt. Und was sonst noch so drin steht, das schauen wir uns jetzt an.
Denn solange es möglich ist, sich zu einigen, ist es nötig, sich zu einigen. Denn mit der Stabilität der Bundesrepublik Deutschland geht man nicht leichtfertig um.
Ich muss einleitend zwei Dinge zu dieser Haushaltsdebatte im Allgemeinen sagen. Erstens, ich habe mir jetzt nicht die komplette Woche an Debatten angeguckt. Ich habe gezielt Themen angesteuert, über die ich gerne sprechen möchte. Das ist halt wirklich Dienstag bis Freitag, den ganzen Tag. Das ist einfach viel zu viel. Und dann ist es ja so, ich habe ja hier sehr strenge Regeln dafür, wie ich Einspieler auswähle. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich jemals vorgestellt habe. Erstmal habe ich gewisse Ansprüche an die Form, an die Art und Weise. Damit ein Redebeitrag hier eingespielt wird, muss er in einem ordentlichen, anständigen Tonfall vorgetragen sein. Also sprich, keine Gehässigkeiten, kein Geschrei, keine Pöbeleien und erst recht nicht dieses, es war doch Ihre Fraktion so, aber Sie haben doch 16 Jahre, will ich nicht hören. Will ich nicht hören. Sag mir nicht, was die anderen falsch machen, sag mir, was du richtig machst. So, das sind erstmal die ästhetischen Grundregeln. Die bereiten vielen Abgeordneten schon Probleme. Ich habe eine Liste von mittlerweile 85 Abgeordneten, die höre ich mir schon gar nicht mehr an, weil ich weiß, dass sie diese Grundregeln schon nicht einhalten werden. Ist auch gerade in dieser Woche noch jemand dazugekommen. Und dann will ich den Inhalt einfach schon gar nicht mehr wissen. Für den Inhalt gibt's dann nochmal drei Kategorien. Ein Redebeitrag wird dann eingespielt, wenn er entweder ein Sachverhalt besonders gut erklärt oder zusammenfasst, wenn er ein Argument vorbringt, mit dem ich mich dann auseinandersetzen kann. Das muss kein gutes sein, nur irgendwas mit einer gewissen Substanz, mit dem ich irgendwie arbeiten kann. Oder wenn es halt etwas besonders Lustiges war. Dieses Set an Regeln führt dazu, dass wir in dieser Woche sehr wenig Einspieler haben. Ich kann auch ganz ehrlich niemandem empfehlen, sich das anzugucken. Ich habe so ein, zwei Debatten angefangen und habe die dann abgebrochen, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Das war insbesondere die sogenannte Generaldebatte. Generaldebatte ist eigentlich die Debatte über den Einzelplan des Bundeskanzleramts, da sich aber keine Sau für den Etat des Bundeskanzleramts interessiert. Und weil da natürlich der Kanzler spricht, wird diese Debatte immer genutzt, um so generell über die Politik der jeweiligen Bundesregierung zu sprechen. So, und da habe ich mir so 5 Minuten von der Rede von Olaf Scholz angehört. Hab dann noch mal ein bisschen durchgeskippt in der Hoffnung, dass es besser wird, aber es wurde nicht besser und dann habe ich abgebrochen. Absolut unerträglich. 0 von 10 kann ich nicht empfehlen. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Punkte, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Und erfreulicherweise ist das in diesem Jahr auch einfacher als sonst, denn dieses Mal wurden jetzt schon auf der Seite bundeshaushalt.de die maschinenlesbaren Versionen des Regierungsentwurfs online gestellt. Sonst bekam man den immer nur als 3.500 Seiten langes PDF, mit dem man so genau gar nichts anfangen konnte. Und erst die beschlossene finale Version wird dann irgendwann Monate später auch als CSV oder als XML-Datei bereitgestellt. Also Formate, die man dann auch auswerten kann, die man sich auch zum Beispiel in eine Tabellenkalkulation reinziehen kann und sowas. Diesmal gab es aber rechtzeitig zur ersten Haushaltsdebatte schon den Regierungsentwurf. Ich bin begeistert. Ich habe euch mal den Vergleich Regierungsentwurf mit dem Haushalt letzten Jahres in die Shownotes gestellt. Einmal als Excel und einmal als CSV. Dann können wir nämlich jetzt hier ein bisschen Faktencheck machen. Fangen wir doch mal an mit Familienministerin Lisa Paus.
Trotz enormer Sparvorgaben für den Gesamthaushalt ist es gelungen, ein Kinderpaket zu schnüren und Familien im kommenden Jahr mit zusätzlichen 3 Milliarden Euro finanziell zu stärken. 3 Milliarden Euro gegen verdeckte Kinderarmut und für die Unterstützung aller Kinder.
Wie sich diese 3 Milliarden hier zusammensetzen, ist nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Im Regierungsentwurf des Haushalts eingeplant sind einmal eine Erhöhung des Kindergelds und eine Erhöhung des Kinderzuschlags, jeweils um 5 Euro monatlich. Für diese beiden Posten zusammen sind für 25 jetzt knapp 1 Milliarde mehr eingeplant als für 24. Die restlichen 2 Milliarden müssten dann theoretisch die Anhebung des Kinderfreibetrags im Einkommenssteuerrecht sein. Das kann man aber noch gar nicht so genau sagen, weil das ja eine Steuererleichterung ist. Das hängt also davon ab, wie hoch das Steueraufkommen ist. Also wie viel Geld das tatsächlich ist, weiß man immer erst im Nachhinein. Klar ist aber auch, dass gerade das ärmeren Familien eigentlich gar nichts bringt, weil die typischerweise keine oder nur sehr wenig Einkommensteuer zahlen. Das heißt, in die Bekämpfung der versteckten Armut, wie sie sagt, fließen von diesen 3 Milliarden nur eine und noch vielleicht ein bisschen. Und diese 1 Milliarde kommt auch nicht nur von diesen 5 Euro Erhöhung. Alle 3 Maßnahmen, also Erhöhung des Kindergelds, des Sofortzuschlags und des Kinderfreibetrags, stehen im 2. Jahressteuergesetz oder auch Steuerfortentwicklungsgesetz. Das ist schon im Bundestag eingegangen, wurde aber noch nicht debattiert. Das heißt, das muss in den nächsten Wochen überhaupt erstmal noch verabschiedet werden. Darin finden wir aber im Erfüllungsaufwand nochmal die genauen Zahlen, was denn diese 5 Euro Erhöhung eigentlich ausmacht. Die Erhöhung des Kindergelds sind im nächsten Jahr 4,2 Millionen Euro mehr. Beim Kinderzuschlag macht die Erhöhung im nächsten Jahr 86 Millionen aus, zusammen also nur rund 90 Millionen. Wo der Rest von der Milliarde herkommt, dazu komme ich gleich. Ich muss ein bisschen ausholen.
Und wir haben noch mehr vor, um allen Kindern eine echte Chance zu geben, indem wir den Zugang zu den Leistungen vereinfachen und indem wir sie materiell so absichern, dass sie sich zutrauen, in ein gutes Leben zu starten mit der Kindergrundsicherung. Das parlamentarische Verfahren läuft dazu.
Das läuft ja auch schon ziemlich lange, wie wir wissen. Das Gesetz zur Einführung der Kindergrundsicherung ist zum Zeitpunkt der Aufzeichnung seit 295 Tagen in der Ausschussberatung. Das ist seit November 23. Und in dieser ganzen Zeit ist die Bundesregierung von dem, was mal im Koalitionsvertrag stand, auch schon schrittweise immer weiter abgewichen. Im Koalitionsvertrag war noch die Rede von einer automatisierten Auszahlung. Die kommt jetzt in den Statements eher gar nicht mehr vor. Und auch der generelle Umfang, was zum Beispiel auch Personalausstattung angeht, hat mit jedem neuen Aufkommen der Debatte immer weiter abgenommen. Und sehr aufschlussreich fand ich auch das Statement von Wirtschaftsminister Robert Habeck in der vorhin schon zitierten Bundespressekonferenz bei der Vorstellung des Bundeshaushalts. Wir hören noch mal rein.
Durch die Debatte über die Kindergrundsicherung ist etwas passiert, was eine große Gerechtigkeitslücke in diesem Land schließt. Viel mehr Familien, die bisher anspruchsberechtigt waren, aber entweder aus Unkenntnis oder weil die Behördengänge zu kompliziert waren, nehmen die ihnen zustehende Leistung in Anspruch. Die Breite dehnt sich also aus und damit wird eine große Gerechtigkeitslücke geschlossen. Ich bin den beiden Kolleginnen und Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner dankbar, dass die nicht unerhebliche Summe von zusätzlichen 1,1 Milliarden aufgebracht werden konnte, um diese gesetzlichen Ansprüche dann auch zu bedienen.
Wir machen mal ein bisschen Rhetorikanalyse. Ich musste mir diesen Part wirklich so 7-8 Mal anhören, bis ich wirklich verstanden hatte, was er da sagt. Weil er sagt ja nicht, wir haben was geleistet oder wir haben dafür gesorgt, das oder irgendwie sowas, sondern er sagt, im Zuge der Debatte um die Kindergrundsicherung ist etwas passiert, und dadurch wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen. Also es gab eine Debatte um die Kindergrundsicherung, die fand irgendwie statt. Es gab Zeitungsartikel, es gab Berichte und es rauschte halt so durch den Wald. Und deswegen werden diese Leistungen, auf die die Leute Anspruch haben, deutlich häufiger beantragt. Dadurch schließt sich diese Gerechtigkeitslücke von ganz alleine. Und weil jetzt eben mehr Leute diese Leistung abrufen, haben wir jetzt auch, Achtung, 1,1 Milliarden mehr in den Haushalt eingeplant. Da sind sie wieder. Die Idee bei der Kindergrundsicherung war es ja, verschiedene Leistungen, die Familien zustehen, zusammenzuführen, das gesamte Beantragungsverfahren zu vereinfachen und die Leistung automatisiert auszuzahlen. Ein zentrales Argument war dabei, dass die Leistungen den Leuten zwar jetzt auch schon zustehen, die sehr viele aber nicht abrufen, weil die Leute nicht wissen, dass es das gibt und dass sie überhaupt einen Anspruch haben, weil sie nicht wissen, wo sie das beantragen, weil es einfach insgesamt viel zu kompliziert ist. Also wie diese Vereinfachung dann im Gesetzentwurf umgesetzt werden sollte, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das lasse ich jetzt mal weg. Das ist nochmal eine ganz eigene Katastrophe. Mir geht es jetzt nur um die theoretische Idee und was eben die zentrale Argumentation war. Wir müssen es vereinfachen, weil es zu kompliziert ist und die Leute das nicht abrufen. Und dieses zentrale Argument hat Robert Habeck hier kaputt gemacht. Er sagt, Problem ist gelöst. Nein, das Problem hat sich ohne unser Zutun in Luft aufgelöst und deswegen brauchen wir dann nichts mehr machen. Die Gerechtigkeitslücke hat sich geschlossen. Und der beste Hinweis darauf, dass die Kindergrundsicherung nicht mehr kommen wird, ist der Fakt, dass im Haushalt der Posten Planung und Umsetzungskosten zur Einführung der Kindergrundsicherung für 25 auf Null gesetzt wurde. Die Kindergrundsicherung ist tot. Es hat nur niemand das Rückgrat, es auch auszusprechen. Und nur um den Kreis jetzt noch zu schließen, Robert Habeck muss sich auch nicht bei seinen KollegInnen dafür bedanken, dass sie hier 1,1 Milliarden zur Verfügung gestellt haben. Das ist eine gesetzliche Leistung, die muss eingeplant werden. Das ist nicht mehr. Das ist keine Erhöhung, das ist das, worauf die Leute schon die ganze Zeit einen Anspruch hatten. Beim Thema Grundsicherung sind wir jetzt also von den 12 Milliarden, die Lisa Paus irgendwann mal dafür veranschlagt hatte, mit dem großen Systemwechsel und automatisierter Auszahlung runter auf maximal 10 Euro Erhöhung im Monat und alles andere bleibt hier so, wie es ist. Davon ist wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Apropos nicht viel übrig geblieben.
Der Klimatransformationsfonds bleibt trotz des Urteils aus Karlsruhe im Kern erhalten. Wir fördern klimafreundliches Heizen, wir fördern klimafreundliches Bauen und Produzieren mit Milliarden und wir investieren auch in die Deutsche Bahn.
Also wenn er hier mit im Kern erhalten bleiben meint, dass der Klima- und Transformationsfonds weiterhin existiert, dann ja, dann ist das richtig. Es ist übrigens keine Absicht, dass ich jetzt hier nur Redebeiträge der Grünen zerlege, das ist rein zufällig entstanden. Die anderen haben auch jede Menge Quatsch erzählt. Aber zurück zum Thema. Die Aussage der KTF bleibt im Kern erhalten, ist formal richtig. Man muss aber schon dazu sagen, das Volumen des Klima- und Transformationsfonds, also das Sondervermögen, aus dem viele Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Transformationsaufgaben finanziert werden, wird im kommenden Jahr um mehr als 40% reduziert. In absoluten Zahlen sind das 23,5 Milliarden, die weniger für Projekte zur Verfügung stehen. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass auch Sachen in den Bundeshaushalt gewandert sind, weil man ja weg möchte oder weg muss von diesem Sondervermögen. Und ja, die beiden, die er da genannt hat, also klimafreundliches Bauen, klimafreundliche Produktion, das sind genau die paar Projekte, die auch tatsächlich aufgestockt wurden. Für das Programm klimafreundlicher Neubau beispielsweise steht im nächsten Jahr mehr als doppelt so viel Geld zur Verfügung. Die Zuschüsse für die CO2-freie Wärmeinfrastruktur wurden sogar mehr als verdreifacht. Demgegenüber stehen aber fast 40 Positionen, die entweder gekürzt werden, teilweise massiv gekürzt werden oder auch komplett wegfallen. Komplett wegfallen wird, das ist auch, glaube ich, schon bekannt, die Zuschüsse zum Kauf von E-Fahrzeugen, dann auch das Flottenerneuerungsprogramm für Nutzfahrzeuge. Sehr stark gelitten haben auch so Sachen wie Modellprojekte im ÖPNV, der Schutz von Moorböden, der Waldklimafonds, das Programm serielle Sanierung, das Programm für Klimaanpassung in urbanen und ländlichen Räumen und so weiter und so fort. Und auch im Bundeshaushalt wurden zum Beispiel für die Titelgruppe Klimaschutz, die fasst auch noch einige Positionen dazu zusammen, rund 108 Millionen Euro weniger eingeplant. Also ohne das jetzt wirklich komplett durchforstet zu haben, lehne ich mich mal aus dem Fenster und möchte behaupten, dass das Thema Klimaschutz in diesem Haushalt eine untergeordnete Rolle spielt. Und das sage ich an einem Tag, an dem gerade in Österreich, ich glaube, 200 Liter Regen in 24 Stunden runterkommen und sich Menschen an Oder und Elbe auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Das finde ich echt schwierig. Noch schwieriger finde ich, dass nicht mal in der Rede von Robert Habeck zum Etat für das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz das Wort Klimaschutz vorkam. Es ging eigentlich nur um Wirtschaftsförderung, Wachstum, Infrastruktur, auch ein bisschen um Energiewende, aber eher im Sinne der Versorgungssicherheit. Was ja auch alles wichtige Themen sind, aber das bringt uns halt alles nichts, wenn uns gleichzeitig das Klima um die Ohren fliegt. Was ja passiert. Gestern kam eine Erhebung des Umweltbundesamts raus, die ergeben hat, dass 80% der Kommunen in den letzten 10 Jahren von Extremwetterereignissen betroffen waren. 80% in 10 Jahren. Und also, ich meine, das Hauptmerkmal von Extremereignissen ist ja, dass sie recht selten passieren, sonst wären es ja Normalereignisse. Also das ist zu viel, das ist nichts, was die Kommunen, was wir alle auf Dauer verkraften können. Also klar, ich habe schon mitbekommen, dass sich gerade absolut niemand für Klimaschutz interessiert, weil alle damit beschäftigt sind, hysterisch im Kreis zu rennen und Ausländer rauszubrüllen. Ist mir aufgefallen. Aber ich möchte da nicht mitmachen. Ich möchte gerne weiter über Klimaschutz reden, weil uns unsere Lebensgrundlage hier gerade wegbröselt. Also uns im Sinne von die Menschheit. Ich habe aber auch keine Idee, keine Vorstellung, wie man dieses Thema wieder in den Vordergrund bekommt. Ich beobachte das nur mit wachsender Sorge, aber ich habe leider keine Antwort drauf. Okay, so. Ich hätte noch ein bisschen Kleinkram, aber ich möchte auch nicht nur meckern. Ich möchte noch ein paar Sachen auflisten, die ich im Haushaltsentwurf ganz gut finde. Erfreulich finde ich, dass die Bundeszentrale für politische Bildung 6 Millionen Euro mehr bekommt. Das ist auf jeden Fall gerade in der jetzigen politischen Situation gut angelegtes Geld. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz bekommt sogar über 70 Millionen Euro mehr und auch das THW darf nächstes Jahr mit 15 Millionen Euro mehr rechnen. Das macht ja auch Sinn, denn wenn man schon kein Geld in den Klimaschutz steckt, dann sollte man wenigstens den Katastrophenschutz besser ausstellen. Ich wollte nicht mehr meckern. Auch schön finde ich die 1,1 Milliarden Euro mehr für die Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus und auch, dass die Gelder für den sozialen Wohnungsbau noch einmal um 445 Millionen aufgestockt wurden. Das finde ich auch gar nicht mal schlecht. Ich könnte jetzt natürlich noch stundenlang so weitermachen. Im Grunde kann man über jede dieser 6.500 Einzelpositionen lang und breit diskutieren. Ich möchte aber lieber noch mal ein bisschen herauszoomen und das Ganze etwas globaler betrachten.
Eigentlich stellen wir fest, dass Sie sich trotz 80-stündiger Beratung gar nicht geeinigt haben und das Ergebnis dieser Nichteinigung jetzt hier in das Parlament delegieren und das auch noch als Souveränitätsgewinn für das Parlament verkaufen wollen.
Wir müssen über die globale Minderausgabe sprechen. Die hat es, glaube ich, in keinem Jahr so häufig in die Medien geschafft wie in diesem. Denn das Ganze ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Worum geht's? So ein Bundeshaushalt ist ja im Grunde eine Budgetplanung. Man weiß aber natürlich vorher nicht, geben wir jetzt wirklich diesen Betrag aus oder wird es mehr, wird es etwas weniger? Ist halt nur eine Planung. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben alle Positionen einigermaßen großzügig geplant. Wir gehen aber davon aus, dass wir so insgesamt etwas weniger ausgeben werden. Also hier ein bisschen weniger, da ein bisschen weniger. Wir wissen aber nicht genau wo. Damit dann aber Einnahmen minus Ausgaben trotzdem aufgehen, schreibt man das als eigene Position rein und die heißt hier dann globale Minderausgabe. Das kann man so machen. Das ist auch in einem Bundeshaushalt nicht weiter ungewöhnlich. Typischerweise bewegt sich das so um 2% der Gesamtsumme. Das waren in den letzten Jahren immer so 6-8 Milliarden. Der gesamte Haushalt ist 488 Milliarden. 2% wären also sowas knapp unter 9,5. Drin stehen jetzt halt 12. Das sind jetzt nicht 2%, sondern 2,5. Da kann man jetzt sagen, ist ein bisschen viel. Haben auch viele gesagt, wir haben Herrn Mittelberg eben gehört. Auch die Regierungsfraktionen sind grundsätzlich der Meinung, dass die noch weg müssen. Sie glauben halt nur, dass das jetzt der Job des Bundestags wäre, weil sie es halt selber nicht hinbekommen haben. Sie sind aber mit der Opposition einer Meinung, dass 12 eigentlich zu viel wären. Es gibt außerhalb des Bundestags aber auch Stimmen, die der Meinung sind, dass das gar kein Problem ist. Die könnten einfach auch ruhig stehen bleiben. Die sind ein bisschen in der Unterzahl, das muss ich dazu sagen, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Dazu gehört zum Beispiel der Ökonom Jens Südekum, der hat das kurz in einem Interview mit der Taz angerissen, das ihr natürlich in den Shownotes findet. Es ist nämlich nicht so, dass wenn das reingeplante Geld alle ist, dass dann irgendwelche Leistungen nicht mehr bezahlt werden oder Gehälter nicht mehr bezahlt werden. Der Bund muss dann einfach noch etwas mehr Schulden machen und einen Nachtragshaushalt erstellen. Und auch das wäre eigentlich nicht weiter schlimm, weil wir ja in den letzten Jahren entweder die Schuldenbremse offiziell ausgesetzt hatten oder eingehalten und sogar übererfüllt haben, also weniger Schulden aufgenommen haben, als gemäß Schuldenbremse möglich gewesen wäre. Das war ja das Hobby von Wolfgang Schäuble damals. Darüber wurde auch Buch geführt auf dem sogenannten Kontrollkonto der Schuldenbremse. Dieses Kontrollkonto ist momentan mit über 49 Milliarden im Plus. Das ist jetzt kein wirkliches Plus, also das ist kein Guthaben, das ist kein Geld, das da rumliegt. Es ist auch derzeit nicht zulässig, das einfach in den Haushalt einzuplanen. Handlungsbedarf gemäß Artikel 115, also der Schuldenbremse im Grundgesetz, besteht aber erst, wenn auf diesem Kontrollkonto ein Negativsaldo entsteht. Und davon sind wir noch sehr weit entfernt. Dann hätten wir zwar für dieses Jahr die Schuldenbremse gerissen und auch Herr Südekum sagt, das wäre juristisch schon so ein bisschen wackelig, aber es hätte jetzt erstmal keine wirklichen Konsequenzen. Und es wäre wahrscheinlich auch generell ein bisschen egal, weil mittlerweile, ich glaube, alle außerhalb von FDP und Unionsfraktion davon ausgehen, dass in der nächsten Legislaturperiode die Schuldenbremse mindestens massiv reformiert wird. Das hat sich auch in vielen Redebeiträgen in der allgemeinen Finanzdebatte schon ein bisschen angekündigt.
Wenn der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion beispielsweise Gespräche anbietet zur Veränderung unseres Grundgesetzes im Bereich der Schuldenbremse, dann ist das seine souveräne Entscheidung mit Blick auf eine nächste Wahlperiode. Andere müssen entscheiden, wer diese Einladung annimmt.
Und deswegen fordern wir die Union auch auf, die Union hier im Bundestag, sich Gesprächen auch mit den Bundesländern, wo viele CDU-Ministerpräsidenten bereit sind, über eine Reform der Schuldenbremse zu reden, nicht weiter zu verweigern. Wir müssen darüber reden können, wie wir investieren können. Gute Bahnen, gute Busse, gute Schulen, innere und äußere Sicherheit, Klimaschutz. Das sind wichtige Gespräche, die wir parteiübergreifend führen müssen.
Es gibt noch jemanden, der versucht hat, es zu lösen bei Ihnen. Auch das war nichts am Ende. Der regierende Bürgermeister von Berlin, ich zitiere den mal wörtlich, ohne eine Reform der Schuldenbremse werden wir den Investitionsstau niemals auflösen können. Das sagt Ihr regierender Bürgermeister in Berlin und er weiß, worüber er redet. 70% der Brücken in Berlin sind sanierungsbedürftig.
Jeden Tag hören wir neue Vorschläge für noch mehr Schulden. Neue Sondervermögen. Hier wird die Notlage erklärt, Schuldenbremse reformieren, Schuldenbremse abschaffen. Nein, dafür wird die CDU-CSU nicht zu haben sein.
Die Unionsfraktion im Bundestag sperrt sich momentan noch gegen die Reform. Das hat aber, glaube ich, mehr wahltaktische und populistische Gründe als irgendwas anderes. Wie gesagt, dass in der nächsten Legislaturperiode die Schuldenbremse reformiert wird, davon gehen eigentlich alle aus. Auch in dem besagten Interview mit Herrn Jens Südekum steht das nur noch so in so einem Nebensatz. So, ja, nächste Legislatur wird ja die Schuldenbremse reformiert. Also das ist schon einfach nur so ein Fakt, der gar nicht weiter erklärt wird. Denn sie haben auch einfach keine andere Wahl. In dieser Woche sind zwei Studien rausgekommen, die nochmal mit unterschiedlichen Schwerpunkten den Investitionsbedarf bis 2030 zusammengerechnet haben. Und 2030, das klingt auch für mich immer so, als wäre das noch total weit weg. Das sind nicht mal mehr 6 Jahre. Also wenn du heute ein Kind bekommst, dann wird das 2030 wahrscheinlich eingeschult, oder? In welchem Alter werden Kinder eingeschult? Wenn du dir heute einen Kühlschrank kaufst, dann wirst du den 2030 mit hoher Wahrscheinlichkeit noch benutzen. So, dabei bleibe ich jetzt. Das ist nicht mehr lange hin, möchte ich damit sagen. Die Studien sind einmal vom Dezernat Zukunft, das ist ein wirtschaftspolitischer Think Tank, und die andere ist vom IW Köln. Die haben einen sehr unterschiedlichen Fokus. Die Studie vom Dezernat Zukunft guckt sich nur Ziele und Vorhaben an, auf die sich die Politik schon verpflichtet hat, die also als Ziel eingeplant sind. Die andere Studie vom IW Köln guckt sich auch Sachen an, die außerdem noch gemacht werden müssten. Diese Studie wurde vom BDI beauftragt, also vom Bundesverband der Industrie. Sprich, die hat auch nochmal einen sehr starken Fokus auf Wirtschaftsförderung, auf die Stärkung der Industrie. Sie enthält auch nicht nur öffentliche Investitionen, sondern auch private, also die Investitionen, die von Unternehmen gemacht werden müssten. Insofern kommen die natürlich auf sehr, sehr unterschiedliche Gesamtsummen, haben aber doch im Detail bei den einzelnen Positionen eine gewisse Schnittmenge. Die Studie vom Dezernat Zukunft sieht die gesamten öffentlichen Investitionen bis 2030 bei insgesamt 782 Milliarden Euro. 417 davon wären auf Bundesebene. Der gesamte Bundeshaushalt 25 sind 488 Millionen. Also das ist fast ein kompletter Bundeshaushalt, der über die nächsten 5 Jahre ausgegeben werden müsste. Das heißt, der Bund müsste 17% des Bundeshaushalts für diese Ziele ausgeben, jedes Jahr, um sie überhaupt noch erreichen zu können. Auf Länderebene ist es fast schon entspannt, da reden wir nur von 147 Milliarden über die nächsten 5 Jahre. Auf Ebene der Kommunen sind es dann schon wieder 218. Und das nur für die Erreichung breit akzeptierter Ziele, also für die es eine tatsächliche oder zumindest eine politische Verpflichtung gibt. Die Studie vom IW Köln, die, wie gesagt, nochmal sehr viel breiter guckt, kommt insgesamt auf gut 1,4 Billionen Euro bis 2030. Das sind 1.430 Milliarden. Das sind 1,4 Millionen Millionen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verhauen. Wie gesagt, nicht nur staatliche, sondern auch private Investitionen, also Deutschland als Land insgesamt. Für die öffentlichen Haushalte sieht das IW Köln eine jährliche Belastung von rund 71 Milliarden Euro. So, und da kann man jetzt natürlich hingehen und es wird auch irgendein Heini geben, der dann sagt, ja, aber die Maßnahme brauchen wir nicht und die Maßnahme brauchen wir gar auch nicht. Und dann kommt bestimmt auch irgendwann der Bund der Unternehmenssteuerzahler und sagt, ja, wir haben hier aber noch 100 Millionen gefunden, die müssen wir aber gar nicht ausgeben. Ja, dann hast du halt immer noch 71 Milliarden. Also 70,9, aber okay. Wenn du 71 Milliarden jährlichen Investitionsbedarf vor der Brust hast, dann brauchst du nicht über 100.000 BürgergeldempfängerInnen mehr oder weniger reden. Das ist halt völlig egal. Dann brauchst du auch nicht 630 Millionen Euro für Integrationsmaßnahmen kürzen. Weil dann sind es immer noch über 70 Milliarden. Diese Aufgaben sind mit dem jetzigen Haushaltssystem nicht zu schaffen. Die Schuldenbremse ist durch. Der Drops ist gelutscht. Das wird auch zunehmend mehr Leuten klar. Die einzigen, die die Phase der Akzeptanz noch nicht erreicht haben, sind Christian Lindner und Friedrich Merz. Und wenn ich mir die Wortmeldung von Friedrich Merz so anhöre, dann hängt der ganz offensichtlich noch in der Phase der Wut fest. Oh, das ist eine gute Überleitung.
Ich rufe auf die Zusatzpunkte 1 bis 4 und 9, Beratung von Vorlagen zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems sowie der Terrorismusbekämpfung.
Das wird jetzt ein ganz schwieriges Kapitel. Ich fange erstmal damit an, auseinander zu sortieren, mit welchen Gesetzentwürfen wir es hier zu tun haben. Es sind 2 an der Zahl, die sind sehr spontan, nämlich an diesem Montag, kurz vor Beginn der Sitzungswoche, von den Regierungsfraktionen in den Bundestag eingebracht worden. Die sind jetzt in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen worden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass die schon in der nächsten Woche in die Abstimmung gehen. Die kommen also scheinbar nicht von einem Ministerium, sondern aus der Mitte des Parlaments. Das stimmt natürlich nur so halb oder nein, eigentlich stimmt es gar nicht. Denn beide Gesetzentwürfe sind als sogenannte Formulierungshilfe aus dem Innenministerium an die Fraktionen gegeben worden, damit die dann einen Gesetzentwurf draus machen und den eben als Fraktionen einbringen. Das ist sozusagen das Schnellverfahren im Gesetzgebungsprozess. Das überspringt nämlich den Bundesrat und den Normkontrollrat, die sonst erstmal eine Stellungnahme abgeben müssten. Das müssen sie aber nicht, wenn die von den Fraktionen in den Bundestag eingebracht werden. Da ist das dann nachgelagert. Das ist so ein bisschen die Abkürzung. Das macht man, wenn Not am Mann ist, wenn es wirklich mal richtig schnell gehen muss. Interessanterweise gehen aber auch beide Gesetzentwürfe größtenteils auf Referentenentwürfe zurück, die schon seit einer ganzen Weile in der Schublade rumlagen. Wir hören einmal von Nancy Faeser, was denn da jetzt so drinsteht.
Meine Damen und Herren, diese furchtbaren, brutalen Morde durch einen Islamisten haben uns zutiefst erschüttert. Und wir müssen aufgrund dieser Tat auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern müssen das versprechen, was wir als Bundesregierung, als Parlament insgesamt für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger auch umsetzen und tun, was wir können und die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. Unsere Maßnahmen umfassen erstens Änderungen im Waffenrecht. Waffen haben in den Händen von Extremisten, Terroristen und Kriminellen nichts zu suchen, meine Damen und Herren. Deshalb müssen wir sie davon fernhalten und sie ihnen wegnehmen, und zwar schnellstmöglich. Das machen wir den Behörden leichter, nicht zuletzt, indem wir den Informationsaustausch zwischen den Behörden verbessern, meine Damen und Herren.
Dieser Teil steht im sogenannten Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems, damit uns auch allen klar ist, dass Asylsuchende eine Gefahr für die innere Sicherheit sind. Ich hoffe, der Sarkasmus ist klar geworden. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ich es für sehr schwierig und sehr gefährlich halte, dass das Thema Asylsystem so eng in einem Gesetzentwurf mit der Idee der inneren Sicherheit verbunden wird. Das packt das zusammen, als wäre das ein Thema. Das ist eine sehr gefährliche Botschaft. Aber davon mal abgesehen. Über diese Änderung des Waffengesetzes hatte ich ja vor 2 Wochen in der Parlaments-Preview schon mal gesprochen. Da gab es schon seit Januar einen Referentenentwurf, der enthielt vor allem diesen Part mit dem verbesserten Datenaustausch zwischen den Behörden. Das hatte jetzt also weder was mit dem Attentat von Solingen zu tun, noch mit dem in Mannheim. Der ursprüngliche Entwurf, der über Frag den Staat öffentlich geworden ist, hat sich auf das Attentat von Hanau bezogen und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, die daraufhin eingesetzt wurde. Aber mit diesem Bezug ließen sich wohl innerhalb der Koalition keine politischen Mehrheiten herstellen. Bitte den Sarkasmus-Sensor während des gesamten Blocks eingeschaltet lassen. Danke. Neu dazugekommen ist jetzt noch die Möglichkeit, das Führen von Waffen und Messern bei öffentlichen Veranstaltungen zu verbieten. Außerdem ein generelles Verbot bestimmter Messer und eine Verordnungsermächtigung für Verbotszonen. Sprich, Behörden können Verbotszonen aussprechen, wo dann gar keine Waffen in irgendeiner Form mitgeführt werden dürfen. Daraus ergibt sich dann immer auch eine Ermächtigung zur Kontrolle, sprich zuständige Behörden, Polizei zum Beispiel, können dann zur Durchsetzung dieser Verbotszonen Personen kurzzeitig anhalten, befragen und Taschen in Augenschein nehmen.
Zweitens versetzen wir unsere Sicherheitsbehörden noch besser in die Lage, Islamismus zu bekämpfen. Wir wollen alle Formen von Terrorismus, Extremismus und Kriminalität bekämpfen, indem wir dem Bundeskriminalamt und der Bundespolizei die Möglichkeit geben, biometrische Daten von Gesichtern und Stimmen computergestützt mit dem Internet abzugleichen, beispielsweise mit sozialen Netzwerken. Auch schaffen wir die Rechtsgrundlage, damit die Sicherheitsbehörden große Datenmengen automatisiert auswerten können und ihre Arbeit damit besser, schneller und effizienter machen. Wir verbessern darüber hinaus die Möglichkeiten unserer Behörden, Finanzermittlungen durchzuführen und erweitern die Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Dieser Part wiederum kam als das sogenannte Gesetz zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung. Und das ist in weiten Teilen der Referentenentwurf zur Änderung des BKA-Gesetzes, das im August öffentlich geworden ist und über das ich auch schon in der letzten Folge einmal kurz gesprochen habe. Es wurde auch nicht der komplette Referentenentwurf des BKA-Gesetzes übernommen, sondern ich würde schätzen grob die Hälfte. Aber zum Beispiel die heimliche Wohnungsdurchsuchung, die ich in der letzten Folge schon erwähnt hatte, die ist, soweit ich das sehen kann, hier nicht mit drin. Frau Faeser hat auch ziemlich gut aufgelistet, was da jetzt so drin steht, hat aber nicht erklärt, was das konkret bedeutet. Diese Befugnis zur automatisierten Datenanalyse gab es schon mal in Hessen und in Hamburg. Das hat das Bundesverfassungsgericht vor einem Jahr gekippt. Das Problem bestand damals darin, dass die ganzen Daten, die dafür notwendig sind, anlasslos zusammengetragen und in eine große Datenbank gekippt werden. Und anlasslose Speicherung von Daten, also ohne dass es jetzt einen konkreten Verdacht gegen irgendwen gibt, der sich in diesen Daten befindet, verstößt halt gegen das Grundgesetz. Aber auch unabhängig davon sehe ich generell ein großes Problem da drin. Denn wenn es heißt, wir gleichen dann Bilder von einer verdächtigen Person mit Social Media ab, dann heißt das, dass Social Media, also alle öffentlich verfügbaren Fotos auf Social Media, regelmäßig vom BKA und von der Bundespolizei gescannt werden. Also die Verdächtigen sind dann jedes Mal andere, aber wenn ich jetzt einen öffentlichen Social-Media-Account habe, ich habe zum Beispiel einen Instagram-Account und poste regelmäßig irgendwie Fotos da, dann wird dieser Instagram-Account mit dieser Regelung regelmäßig vom BKA und von der Bundespolizei gescannt. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass das BKA regelmäßig meinen Instagram-Account scannt, um zu gucken, ob auf irgendeinem Selfie zufällig jemand im Hintergrund vorbeiläuft, den sie gerade suchen. Also ich poste keine Selfies auf Instagram, aber jetzt, darum geht's nicht. Ich möchte das nicht. Es hat sich da auch schon ein breites Bündnis aus verschiedenen Organisationen gebildet, die sich sehr deutlich gegen dieses Gesetz aussprechen. Die können auch noch sehr viel mehr Gründe nennen, warum das ein Problem ist. Ich verlinke das in den Shownotes.
Und drittens sorgen wir dafür, dass insbesondere ausländische Straftäter und Gefährder unser Land auch wieder verlassen. Und wir erleichtern es auch deshalb mit unserem heutigen Paket, Personen auszuweisen, die Straftaten mithilfe von Waffen oder anderen gefährlichen Werkzeugen begehen. Auch wer aus menschenverachtenden Motiven wie Antisemitismus, Rassismus, Homophobie oder Frauenhass zum Straftäter wird, muss damit rechnen, dass ihm der Schutz in Deutschland verweigert oder aberkannt wird. Wer als Schutzberechtigter in sein Heimatland zurückreist, verliert künftig seinen Schutzstatus. Und bei den sogenannten Dublin-Fällen, in denen ein anderer EU-Staat für ein laufendes Asylverfahren zuständig ist, erhalten die Ausreisepflichtigen keine weiteren Sozialleistungen mehr, auch das eine wichtige Maßnahme.
Dieser Part ist wohl tatsächlich neu, der lag noch nicht in der Schublade, war also vorher noch nicht als Referentenentwurf unterwegs. Den hat man also wohl jetzt mal eben schnell zusammengeklöppelt und hat durch das Schnellverfahren nicht nur den Bundesrat und den Normkontrollrat, sondern auch die Verbändebeteiligung übersprungen. Hier wird auch nochmal der Abgleich biometrischer Daten eingefügt, den wir eben schon hatten. Das heißt, nicht nur das BKA und die Bundespolizei scannen dann regelmäßig meinen Social-Media-Account, sondern auch das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, auf der Suche nach verloren gegangenen Ausländern. Weil die ja nicht die Kapazitäten haben, um mehr als einmal in die Unterkunft zu fahren. Und wenn der beim ersten Versuch gerade zufällig beim Rewe war und die den nicht gefunden haben, dann ist der wohl weg. Und dann werfen wir mal eben Palantir an und gucken mal auf Social Media, ob den irgendjemand fotografiert hat. Und das ist nicht mal das größte Problem. Wir haben ja eben von Nancy Faeser gehört, dass es für ausländische Straftäter jede Menge Verschärfungen geben soll. Es sollen mehr Möglichkeiten der Abschiebung geben, es sollen Leistungen gekürzt werden, es kann der Schutzstatus aberkannt werden. Es soll einfach insgesamt leichter möglich sein, ausländische Straftäter besser loszuwerden. Der ein oder die andere von euch erinnert sich vielleicht an das Rückführungsverbesserungsgesetz. Darüber habe ich hier in Folge 30 gesprochen. In diesem Gesetz wurden jede Menge, ich sag mal, Verhaltensweisen während eines Asylverfahrens zu Straftaten erklärt. Es ist zum Beispiel jetzt eine Straftat, im Rahmen eines Asylverfahrens falsche oder unvollständige Angaben zu machen. Es ist eine Straftat, wenn man einmal die wöchentliche Meldung im Rahmen der Residenzpflicht nicht macht. Und jetzt kommt die nächste Umdrehung der Schraube, nämlich die gesetzliche Ausweitung, dass man diese Straftäter auch noch mal schlechter behandeln darf und sie dann einfach noch besser los wird. Ich versuche ja hier sonst immer, mich einigermaßen neutral zu verhalten. Also Neutralität ist Schwachsinn, niemand ist neutral. Aber ich gebe mir Mühe, mehrere Positionen gegeneinander zu stellen, beleuchte auch unterschiedliche Sichtweisen, wie man auch auf ein Thema gucken kann. In diesem Fall kann ich das nicht. Ich bin absolut erschüttert und erschrocken von dem, was hier gerade los ist in diesem Land. Das habe ich letztes Jahr schon gedacht, als die erste Welle war. Das habe ich schon nicht verstanden, wo die plötzlich herkam. Aber jetzt diese zweite Welle ist ja nochmal um ein Vielfaches krasser und ich finde das so absurd und so bizarr, was da gerade passiert. Ich kann das kaum in Worte fassen. Da sitzt ein Friedrich von Papen in der Pressekonferenz und faselt irgendwas von Notstand ausrufen. Und niemand ist da, der sich mal meldet und sagt, entschuldigen Sie, Herr Merz, was reden Sie denn da? Geht's Ihnen gut? Sollen wir einen Arzt rufen? Oder vielleicht jemand vom Verfassungsschutz, der sagt, entschuldigen Sie, Herr Merz, können Sie mir mal den Namen von der Telegram-Gruppe sagen, wo Sie das herhaben, weil die würde ich mir gerne mal angucken. Nein, das steht am nächsten Tag so in der Zeitung. Friedrich Merz fordert, den Notstand auszurufen, als wäre das eine völlig legitime Forderung. Und nicht irgendwie ein Grund, sich Sorgen zu machen, ob er vielleicht irgendwelche Medikamente falsch dosiert hat. Was ist denn hier los? Die Zahl der Asylanträge in diesem Jahr ist um 20% gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Wie gesagt, da gab es ja letztes Jahr schon diese erste Welle. Ich erinnere uns nur ungern an, wir müssen endlich konsequent abschieben. Auch in 2023 ist die Zahl der Asylanträge weit hinter denen von 2015 und 16 zurückgeblieben. In 2023 gab es nicht mal halb so viele Asylanträge wie in 2016. Im Juni gab es nochmal eine Studie vom Mediendienst Integration, die Kommunen befragt hat, wie sie zurechtkommen. Über 70% haben gesagt, es ist zwar herausfordernd, aber machbar. Nur noch 23% haben gesagt, sie sind überlastet. Das ist nur noch halb so viel wie bei der gleichen Umfrage ein Jahr davor. Das heißt, das zusätzliche Geld, das den Kommunen im letzten Jahr bereitgestellt wurde, ist offenbar angekommen und hat auch geholfen. Aber das liest man nicht auf der Titelseite. Auf der Titelseite lassen Sie Friedrich Merz frei aus dem Wahlprogramm der AfD rezitieren, um dann unterlesen Sie weiter auf Seite 16 festzustellen, dass er sich seine Zahlen alle aus dem Hintern gezogen hat und dass seine Vorschläge gegen das Grundgesetz, die Europäische Charta der Menschenrechte und den gesunden Menschenverstand verstoßen. Na, no shit, Sherlock. Aber gut, die Medien müssen Geld verdienen, Ausländerhass klickt sich halt gut. Geschenkt. Aber was ist mit den anderen Parteien? Niemand von den Grünen, der mal sagt, hallo, guck doch mal bitte, es ist doch was passiert. Bleibt doch mal ganz ruhig, atmet doch mal durch. Niemand von der SPD, der sagt, Leute, wenn wir jetzt nochmal 630 Millionen bei Integration kürzen, wenn wir Asylleistung kürzen, dann drängen wir die Leute doch erst recht in die Radikalisierung. Das hat doch selbst das BKA schon verstanden. Ja gut, das von der FDP nichts zu erwarten ist, ist mir auch klar. Und natürlich ist das schlimm, was in Solingen passiert ist. Das sollte man eigentlich nicht immer dazu sagen müssen. Und natürlich ist es schlimm, was in Mannheim passiert ist. Das ist ja gar keine Frage. Aber man muss doch das trotzdem im Kontext betrachten. Man darf doch den Blick für das Ganze nicht verlieren. Das ist doch keine normale Reaktion mehr, was hier gerade passiert. Hier werden doch einfach nur in blindem Aktionismus panisch irgendwelche Triggerpunkte gedrückt, um AfD-Wählern zu zeigen, hey, guck mal, wir sind auch ausländerfeindlich, wählt doch uns. Und es wird einfach nur die Erzählung weitergetragen, wenn wir nur die Ausländer loswerden, dann wird alles wieder gut. In Dresden versuchen sie gerade mit 12 Abrissbaggern oder wie auch immer die Dinger heißen, die eingestürzte Brücke abzuräumen, bevor das Hochwasser kommt. Marode Infrastruktur gegen Klimawandel. Ich bin so gespannt, wer gewinnt. Ich bin neulich nach Berlin gefahren. Ich hatte 2 Züge gebucht. Einen hin, einen zurück. 3 Züge fuhren nicht nach Plan. Fehlerquote 150%. Friedrich Merz will mir weismachen, dass Migration und Asylpolitik mein größtes Problem ist. Das ist nicht der Fall. Ich bin wirklich fassungslos. Ich bin wirklich, wirklich fassungslos. Neutralität am Arsch. Diese beiden Gesetze dürfen den Bundestag so nicht passieren. Ich verlinke euch nochmal das Bündnis bezüglich der biometrischen Überwachung und nochmal das Bündnis bezüglich der Asylgesetze. Schaut da gerne mal rein. Die haben auch noch sehr viel bessere Argumente als ich. Ich reg mich ja nur auf. Also guckt da gerne mal rein und lasst uns das irgendwie verhindern. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich die Kurve kriege.
Was war sonst noch?
Zweite und dritte Lesung hatten wir in dieser Woche nicht, deswegen kommen wir gleich zu den beiden Gesetzen, die in dieser Lesung außerdem noch in die Ausschüsse überwiesen wurden. Das waren das Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben und zur Weiterentwicklung des Kita-Qualitätsgesetzes und das Gesetz zur Korrektur schwebender Änderungen im Passgesetz. Berichte und Debatten gab es auch nicht, aber eine Handvoll personeller Veränderungen habe ich noch zu berichten. Ich weiß nämlich jetzt endlich, welche Abgeordneten aus dem Bundestag ins Europaparlament gewechselt sind und wer dafür nachgerückt sind. Es sind 3 an der Zahl. Die bekannteste ist wahrscheinlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Für sie rückt Fabian Grievel aus dem Wahlkreis Soest nach. Soest? Soest, oder? Ja, ich glaube schon. Außerdem haben wir noch 2 Wechsel in der AfD, nämlich Marc Jongen und Peter Büstron. Letzterer ist ein herber Rückschlag für unsere beliebte Rubrik der Immunitätsaufhebung. Die Nachrückungen sind Volker Münz aus dem Wahlkreis Göppingen und Manfred Schiller aus Weiden. Zu Anfang September gab es dann noch einen Wechsel bei der FDP, der nichts mit der Europawahl zu tun hatte. Michael Theurer wechselt in den Vorstand der Bundesbank und hat daher sowohl sein Bundestagsmandat als auch den Vorsitz des FDP-Landesverbands Baden-Württemberg niedergelegt. Wer neuer Landeschef wird, ist noch nicht bekannt. Im Bundestag rückt aber Julian Grünköff aus dem Wahlkreis Tübingen nach. Und damit sind wir am Schluss unserer heutigen Tagesordnung und kommen zum Ausblick. Die nächste Sitzungswoche startet am 25. September und wir haben jetzt schon eine unfassbar lange Tagesordnung. 36 Gesetze und ähnliche Vorhaben stehen auf der Liste. Die meisten davon in erster Lesung und nur so eine knappe Handvoll geht in die Abstimmung, zum Beispiel das Bürokratieentlastungsgesetz. In erster Lesung stehen auf dem Plan die beiden Jahressteuergesetze, eine Änderung des Tierschutzgesetzes, das Rentenpaket 2, die Umsetzung der erneuerbaren Energierichtlinie, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, das Kohlendioxidspeicherungsgesetz und noch viele, viele mehr. Das wird eine sehr intensive Woche mit sehr, sehr vielen interessanten Themen. Ich freue mich. Trotz allem. Wir hören uns also wieder in 2 Wochen. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl gern all deinen Freunden davon. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf irgendeinem Podcast-Portal. Und wenn du außerdem dazu beitragen möchtest, dass dieser Podcast weiterhin regelmäßig erscheinen kann und werbefrei bleibt, dann freue ich mich über einen Besuch auf der Seite parlamentsrevue.de/support. Aber in jedem Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Bis bald und seto.
Meine Damen und Herren, an diesem Wochenende bereiten sich viele Menschen in unserem Land, besonders in Bayern und Sachsen, auf Unwetter- und Hochwasserlagen vor. Genauso in unseren Nachbarländern Österreich, Polen und Tschechien. Wir wünschen Ihnen sicherlich im Namen des gesamten Hauses dafür viel Kraft und Umsicht. Wir hoffen, dass niemand zu Schaden kommt. Bitte passen Sie alle auf sich auf und natürlich auch aufeinander. Wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich berufe ein die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages auf den 25. September 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Genießen Sie den Tag und die gewonnenen Einsichten.